herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ich weiß also nicht, wie es euch geht, wenn ihr vielleicht so irgendwelche großen Berichte hört, große Ereignisse, vielleicht große Konzerte oder andere Highlights, vielleicht auch manchmal Katastrophen oder Unfälle, wo einem dann plötzlich mal so der Gedanke kommt, da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich gern mal mitgemacht. So dieser Wunsch, vielleicht auch diese Angst, ey, ich habe da was verpasst. Da ist etwas passiert und ich war nicht dabei. Ich komme zu kurz. Mir fehlt jetzt was in meiner Geschichte, in meiner Erfahrungswelt. Wenn ich doch da nur dabei gewesen wäre. Und ich lese uns jetzt die Kreuzigungsgeschichte nach Matthäus. Und die Predigt danach habe ich überschrieben mit dem Titel »Wir waren dabei«. Wir waren dabei. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und wir waren dabei, live. Wir waren live dabei, mittendrin in diesem Geschehen, weil wer jetzt aufgepasst hat, hat vielleicht mal mitgezählt, wie viele verschiedene Personengruppen da in dieser Geschichte beschrieben werden, die in dieser Geschichte, in diesem Bericht beteiligt sind. Und ich wage es zu behaupten, In irgendeiner dieser Personengruppen findet sich jeder von uns wieder. Mit irgendeiner dieser beteiligten Personen kann sich jeder von uns irgendwo identifizieren und sagen, jawohl, das könnte ich gewesen sein. Dort, unterm Kreuz, in dieser Geschichte. Wir waren dabei, mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger begeistert, mittendrin oder vielleicht nur am Rand. Und wir wollen jetzt so einige dieser Personengruppen mal betrachten. Zuerst der, um den es ja eigentlich geht, nämlich Jesus, der Verurteilte. Der, den die Menschen loswerden wollten, weil er in ihr Leben Unruhe brachte. So war seine Anklage: Jesus, du bist Terrorist, du hast vor, Unruhe zu bringen. Du mischelst unser Miteinander, unser soziales und gesellschaftliches Gefüge auf. Du stellst ganz andere Ansprüche und Forderungen an unser gemeinsames Leben. Du hinterfragst alles, auf was wir unser Leben eigentlich aufgebaut haben. Wir wollen, dass du verschwindest. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen, dass unser Leben so weitergehen kann wie bisher auch. Wir wollen keine Veränderung. Wir wollen keine neuen Maßstäbe, keine neuen Prinzipien. Wir wollen keine neue Lebensgrundlage. Das war so der offensichtliche Ruf der Bevölkerung: Kreuzige ihn, weg mit ihm, weil er bringt Unruhe in unser Leben hinein. Und wir haben es uns doch so gemütlich gemacht in unserem Leben. Das soll alles beim Alten bleiben. Aber eigentlich wurde Jesus verurteilt, weil die Menschen seiner Zeit, auch in unserer jetzigen Zeit und auch in der Zeit dazwischen und vor Jesus, weil die Menschen den Herrschaftsanspruch Gottes abgelehnt haben. Die Menschen wollten keinen mehr über sich haben als Konsequenz des Sündenfalls. Wir wissen selber, was gut ist. Wir wollen selber herrschen. Wir wollen selber unsere Lebensregeln aufstellen. Wir wollen selber unsere Lebensbedingungen beschließen. Wir brauchen keinen mehr, der da drüber steht und an dem wir unsere Entscheidungen und unsere Prinzipien vielleicht noch orientieren sollten. Jesus wird verurteilt, weil die Menschen den Herrschaftsanspruch Gottes ablehnen. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten sagen, wir wissen, was Gott will. Wir wissen, wie Gott ist. Wir wissen, wie Gott zu sein hat, wir wissen, wie wir mit Gott umgehen können. Da passt uns dieser Jesus, dieser angebliche Gottessohn, mit seiner Botschaft von Gott nicht rein. Durch diese Verurteilung geben die Menschen bekannt, wir wollen keinen, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Sondern wir machen uns unseren Gott selber. Wir rennen unseren eigenen Götzenbildern hinterher, wir formen sie selber und sagen, das ist unser Gott. Wir brauchen aber keinen, der von sich sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und der von sich preisgibt, wie er ist. Und wo die Menschen fragen müssen, akzeptieren wir dieses Gottesbild? Jesus wird verurteilt, weil er den Herrschaftsanspruch Gottes vermittelt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und die Religiösen leider sagen, nein. Diesen Gott wollen wir nicht. Aber er wird auch abgelehnt, weil er den Herrschaftsanspruch Gottes vermittelt, der sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Euer Leben, das Leben der Gläubigen, die mit mir unterwegs sind, sieht anders aus als das Leben der Menschen, die keinen Gott haben oder die nur Götzen haben. Da ist ein Unterschied. Es kann nicht gleich gemacht werden. Das Leben eines Gläubigen sieht nicht genauso aus wie das Leben eines Ungläubigen. Und das transportiert Jesus durch sein Leben in die Gesellschaft hinein und die Menschen sagen, nein, das wollen wir nicht. Und es geht immer um die Frage, wer herrscht. Wer hat das Sagen im religiösen Bereich und im gesellschaftlichen Bereich, so wie sich unser Leben dann äußert? Es geht immer um die Frage, wer herrscht. Und durch das Urteil, das Pilatus zusammen mit den jüdischen Führern gefällt hat, weg mit ihm, wird deutlich, die Menschen wollen keinen Herrscher über sich haben. Keiner, der höher ist. Weg mit ihm. So wird Jesus verurteilt, hinausgebracht nach Golgatha. Unterwegs wird ein Simon von Kyrene gezwungen, das Kreuz zu tragen. Die Last von Jesus abzunehmen, sie auf seine eigene Schulter zu nehmen und zu tragen. Anderen die Last abnehmen, anderen eine religiöse Last abnehmen und darunter zu leiden, wie manche Menschen daran kaputt gehen in ihrer Religiosität, in ihrem geistlichen und christlichen Zwang, den sie sich auferlegt haben. In ihrer Religiosität. Da wird ein Simon von Kyrene gezwungen, das Kreuz zu tragen, das, worunter Jesus leidet. Und er nimmt ihm ab. Und dadurch wird für ihn es sogar dann wörtlich und erlebbar, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Kreuz tragen. Anderen die Last abzunehmen und zu sagen, ich sehe, wie du darunter leidest. Ich sehe, wie du unter deiner Gottesferne leidest, unter deinem eigenen Lebensstil, unter deinen eigenen Lebenseinstellungen. Ich helfe dir tragen. Ich entlaste dich, damit du aufatmen kannst und befreit wirst. Simon von Kyrene, der Jesus die Last abnimmt und ihm tragen hilft. Dann sind die Soldaten mit dabei, die um ihren persönlichen Gewinn bedacht sind. Sie dürfen die Kleider des Verurteilten dann behalten und benutzen, vielleicht auch weiterverkaufen, damit einen Gewinn machen. Aber eigentlich, als sie da unter einem Kreuz sitzen und um das Kleid von Jesus spielen, geht es auch darum, dass sie die letzten Spuren von Jesus beseitigen wollen. Alles, was dann später irgendwie noch an diesen Jesus erinnert, wird vernichtet, soll verschwinden. Als hätte es diesen Jesus nie gegeben. Und am Kreuz stehen und damit vielleicht dann noch Gewinn machen oder sich zu wünschen, es wäre gut und schön, wenn es diesen Jesus nie gegeben hätte. Dann bräuchte ich mich mit ihm nicht auseinandersetzen, mich mit ihm nicht beschäftigen, mir keine Gedanken über ihn zu machen. Wenn doch einfach alles ausgelöscht wäre und da wäre ein großer schwarzer Fleck und ich wüsste nichts davon. Die Soldaten unterm Kreuz, die ihren Job machen, ihren Gewinn machen wollen und letztendlich die letzten Spuren beseitigen. Da haben wir die Schächer am Kreuz. Die mit ihren Fingern noch auf diesen Jesus zeigen und sagen können, ach schau mal an, es gibt auch noch andere Verbrecher. Wir sind ja gar nicht so die einzigen Schlimmen. Die anderen machen es ja auch so. Da gibt es einige, die haben genauso viel Dreck am Stecken wie wir. Die haben genauso ein schlimmes Leben. Die haben die gleichen Gedanken, die gleichen Einstellungen. Warum sollen wir uns denn dann verändern und verbessern, wenn es andere noch genauso machen? Mit dem Finger auf Jesus zeigen und sagen, na, du, was hast du denn eigentlich angestellt? Und manchmal beruhigt das. Manchmal beruhigt das so das eigene Gewissen, wenn man auf andere zeigen kann und kann sehen, ja, die machen sie auch. Warum soll ich denn eigentlich anfangen? Warum soll ich denn mein Leben verändern? Warum soll ich Konsequenzen aus meinem Glauben ziehen, wenn es andere nicht auch machen? Die Schächer am Kreuz, die sich selbst ein Stück weit beruhigen und sagen, so schlimm sind wir doch gar nicht. Wenn selbst der von sich behauptet, dass er ist Gottes Sohn und der Gutes getan hat, auch am Kreuz hängt. Wer weiß, was bei dem eigentlich alles zum Vorschein kommt, wenn man da mal nachbohren würde. Die Schächer am Kreuz. Dann sind die Zuschauer da, die Gottes Beweise fordern. Jesus, zeig deine Macht. Und wenn du zeigst, was du drauf hast und was du eigentlich alles kannst, dann wollen wir an dich glauben. Sie fordern Gottesbeweise. Sie schreiben Gott vor, wie er zu sein hat und wie er zu handeln hat. Da können wir die Parallele ziehen zur Versuchungsgeschichte von Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch vom Turm herunter. Weil Gott doch versprochen hat, er wird seine Engel schicken und sie werden dafür sorgen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da wird dir nichts passieren. Spring einfach. Komm, Jesus, runter da. Dann glauben wir dir. Dann wissen wir, was wir an dir haben. Dann wissen wir, dass wir nicht die Katze im Sack kaufen, sondern du hast es dann wirklich drauf. Aber sie reißen das, was sie über Gott wissen, so einfach aus dem Zusammenhang und provozieren letztendlich damit Jesus. Zeig, was du kannst. Sie zitieren die Bibel, sie zitieren sogar Jesus. Aber man merkt, dass sie gar nicht groß darüber nachgedacht haben, über das, was sie da so zitieren. Das sind für sie Worte, die man einfach benutzen kann. Die hat Jesus gesagt, komm, jetzt benutzen wir sie und verwenden sie gegen ihn. Da war kein Zeichen, dass sie das irgendwie verarbeitet haben oder darüber nachgedacht haben, was könnte das denn eigentlich wirklich heißen. Genauso die Schriftgelehrten. Sie haben die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, nicht verarbeitet. Im Kopf hatten sie es. Zitieren konnten sie es. Aber sie haben es nicht verarbeitet. Was hat denn eigentlich Jesus damit gesagt? Und dann dieser Hauptmann. Dieser Hauptmann, und ich habe so das Gefühl, der war der Erste, der sich getraut hat, das auszusprechen, was nicht sein darf. Er war der Erste, der sich getraut hat, das zu sagen, was er da erlebt hat. Siehe, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn. Aber wie kommt jetzt dieser Hauptmann überhaupt darauf und dazu, so etwas zu behaupten? Der hat doch genau das Gleiche erlebt und gesehen wie die anderen auch. Und er sagt, dieser war Gottes Sohn. Woher weiß er das? Wie kommt er eigentlich darauf? Hat er eine andere Definition? Hat er einen anderen Zugang plötzlich zu dieser ganzen Geschichte, die dort passiert ist? Hat er eine andere Erkenntnis, eine andere Offenbarung? Dieser Mann bekennt als Heide eigentlich das, was die Schriftgelehrten hätten wissen müssen. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Das hätte den Frommen einfallen müssen, mit ihrer Bibelkenntnis. Diese Parallelen hätten die Schriftgelehrten ziehen müssen, aber er tut's und er spricht es aus. Bei diesem Mann ist etwas passiert, was man sich für jeden Menschen eigentlich wünscht. Er hat begriffen, das, was Jesus dort gelebt und erlebt hat, angefangen von der Verurteilung bis jetzt und auch das Leben davor, das ist eine Bestätigung dafür, dass man auch anders leben kann, als es die Masse vorlebt. Es geht auch anders. Die gültigen Prinzipien mit Ellenbogen, mit Machterhalt, mit Egoismus, alles, was so drinnen steckt in uns Menschen, das muss nicht das Dominierende sein. Es geht auch anders. Und hier haben wir jetzt den Sprung, den dieser Mann eigentlich anspricht und vielleicht gar nicht weiß, was er da ausspricht. Aber genau den Sprung in die Parallele, in den Vergleich hinein zwischen Sündenfall und Kreuzigung. Sündenfall und Kreuzigung. Weil Jesus nämlich ganz Mensch ist. Und er hat dort am Kreuz, als er gestorben ist, wieder genau das Gleiche durchgelebt und erlebt, wie ganz am Anfang Adam und Eva in dem Paradies beim Sündenfall. Bei ihm war genau das Gleiche wieder auf die Probe gestellt. nur er hat durchgehalten, er hat's ausgehalten. Wie kommt dieser Hauptmann dazu? Er sieht dort am Kreuz einen hängen, der nicht sein will wie Gott. Jesus wurde provoziert, zeig uns, dass du Gott bist. Zeig uns deine Macht, zeig uns deine Größe, zeig uns deine Herrlichkeit. Zeig, was du drauf hast. Du bist der Größte, du bist der Beste dann, wenn du da runterkommst vom Kreuz. Und er macht's nicht. Er will sich das nicht zureißen, an sich reißen und sagen, jawohl, hier, ich zeige euch mal, was ich drauf habe. Er setzt seine Macht nicht ein. Adam und Eva, die wollten sein wie Gott. Wir wollen es drauf haben. Wir wollen die letzte Instanz sein. Über uns nichts mehr. Und Jesus hängt dort am Kreuz. Sie fordern ihn heraus, zeig uns deine Macht. Und er sagt, nee, es gibt immer noch eine Instanz über mir. Und ich bleibe in der Position, in der ich jetzt stehe oder stecke. Der Hauptmann sieht jemanden, der nicht sein will wie Gott. Er sieht jemanden dort am Kreuz hängen, der Gott ganz vertraut. Auch da wurde er provoziert. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Ja, Jesus, kann man Gott wirklich vertrauen? Komm, nimm doch dein Leben selber lieber in die Hand, steig lieber herab, nutz deine Macht. Wer weiß, ob Gott wirklich zu dir steht? Vielleicht hast du dich auch nur getäuscht. Vielleicht hast du dir was eingebildet, eingeredet. Vielleicht hast du doch irgendwas falsch gemacht und Gott distanziert sich von dir. Mach's doch selber. Komm runter. Und auch da die Parallele wieder zum Sündenfall. Sollte Gott gesagt haben, oh, kann man Gott vertrauen? Kann man Gott ernst nehmen? Und jetzt hängt dieser Jesus dort am Kreuz. Und eines seiner letzten Worte ist, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, ich vertraue dir. Vater, ich vertraue dir. Der Hauptmann sieht dort am Kreuz einen hängen, dessen höchstes Lebensziel und Maxim nicht war, wie komme ich weiter? Wie bekomme ich mein Bestes? Wie kann ich mich verwirklichen? Wie werde ich der Größte? Sondern er sieht dort einen hängen, der Gott ganz dienen will, der sein Leben einem anderen zur Verfügung stellt. Nicht einem anderen, sondern den anderen. Da ist einer, der bereit ist, zu dienen. Es ist vollbracht. Ich habe mein Lebenswerk vollendet. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich weiß nicht, wer von uns das am Ende seines Lebens sagen kann. Oder sich überhaupt mal darüber Gedanken gemacht hat, was ist denn eigentlich mein Lebensauftrag? Wozu lebe ich denn eigentlich? Und auch da wieder die Parallele zum Sündenfall. Ja, wozu wollte Adam und Eva leben? Zu ihrer Selbstverwirklichung. Wir wollen alles haben. Mir steht alles zu. Es ist alles für mich da. Und dieser Jesus lebt es anders. Es ist nicht alles für mich da. Ich bin für die anderen da. Wir waren dabei. Dieser Hauptmann bekennt es. Dieser ist Gottes Sohn, weil er plötzlich gesehen hat, an dem, wie Jesus dort am Kreuz hing, was er durchgemacht hat. Es geht anders. Es geht anders. Und weil Jesus dort genau am Kreuz die drei Grundversuchungen des Sündenfalls nochmal erlebt hat und durchlebt hat, darum kann er uns unsere Schuld vergeben. Weil er die Ursache bekämpft hat. Den Sündenfall. Es geht nicht darum, dass es die Kleinigkeiten sind, die wir falsch machen in unserem Leben. Sondern das, was wir falsch machen in unserem Leben, das, was wir als Sünde definieren, ist doch nur eine Auswirkung und eine Konsequenz dessen, dass wir Gott als Herrscher in unserem Leben ablehnen. Und Jesus kaschiert nicht die Symptome, sondern Jesus beseitigt die Ursache. Und er zeigt den Menschen, es geht anders. Wenn die Beziehung zu Gott stimmt, dann können wir anders. Wir waren dabei. Das können die Leute damals sagen und vielleicht wir auch, indem wir entdecken, wer von diesen Personen entspricht uns eher. Wir waren dabei. Ich wäre gern dieser Hauptmann mit seiner Erkenntnis. Und ich weiß, es gibt auch da genügend Schwachpunkt noch in meinem Leben, wo dieser Herrschaftsanspruch Gottes nicht durchkommt. Aber wenn wir sagen, wir sind auch dabei in dieser Kreuzigungsgeschichte, dann muss uns bewusst werden, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir lehnen den Anspruch Gottes als Herrscher in unserem Leben ab. Indem wir sagen, ich brauche keinen Gott. Oder indem wir sagen, er hat keinen Einfluss auf unser Leben. Gott ja, Religiosität, Frömmigkeit ja, aber es hat keine Auswirkungen auf mein alltägliches Leben. Wenn wir diese Einstellung haben, dann sind wir die Leute, die schreien, kreuzige ihn. Weg mit ihm. Ich brauche ihn nicht, diesen Jesus. Er stört mein Leben, er bringt nur Unruhe in mein Leben hinein. Oder wir akzeptieren Jesus als den Gekreuzigten, dann heißt das, wir nehmen sein Kreuz auf uns oder wir nehmen unser eigenes Kreuz auf uns. Wir geben unsere Rebellion gegen Gott auf und wir erkennen die Wurzeln unserer Sünde. Nämlich den Sündenfall. Wir akzeptieren den Sündenfall als Tatsache in unserem eigenen Leben. Wir lehnen uns gegen Gott auf und es fällt uns schwer, uns unter seine Herrschaft zu stellen. Und darum wirkt die Sünde in unserem Leben. Darum brauchen wir Vergebung und Versöhnung, weil da eine Wurzel ist, die ihre Frucht bringt, ihre schlechte. Wir erkennen, dass wir die Ursache bekämpfen müssen. Wir wollen uns unter die Herrschaft Gottes stellen, so wie Jesus dann auch es getragen hat, als er von den Leuten verurteilt wurde. Wir sind dabei, wenn wir akzeptieren, ja, eigentlich lehnen wir uns gegen Gott auf. Da gibt es doch so viele Bereiche in unserem Leben, die nicht unter der Herrschaft Gottes stehen. Und darum sind wir in der Geschichte mit dabei. Jesus hängt dort am Kreuz, weil die Menschen ihn nicht haben wollten. Aber eigentlich wurde sichtbar, es geht darum, dass die Menschen Gott nicht wollen. Mit seinem Anspruch auf ihr Leben. Und ich wünsche uns, dass wir darauf eine Antwort haben. Und wissen, wer wir waren in dieser Geschichte und wo wir stehen unterm Kreuz. Also die sind, die sagen, jawohl, der dort am Kreuz ist Gottes Sohn und ich will mit ihm leben. Amen.